Ja, ihr Lieben, ich möchte noch zu Beginn mit uns beten. Himmlischer Vater, hab Dank für die Gelegenheit jetzt hier, dass wir uns treffen dürfen unter deinem Wort. Ich bitte dich, segne uns durch dein Wort und öffne du die Herzen für dein Wort. Halte alle äußere und innere Störung fern. Hab Dank, dass du hier unter uns bist. Wir loben und preisen dich. Amen. Also, ich habe gestern beim Geschenke einpacken mit meiner Frau einen Film geguckt. Der Grinch lief so ein bisschen nebenbei. Kennt von euch jemand die Geschichte des Grinch? Nee, ne? Ist so ein bisschen adaptiert eigentlich an Charles Dickens die Weihnachtsgeschichte mit diesem Grouch. Wer kennt die Geschichte? Ja, ein paar, okay. Also, es geht darum, da gibt es so einen Weihnachtsmuffel. Warum? Weil der in der Geschichte was, in der Kindheit was Schlechtes mit Weihnachten erlebt hat und dann will der allen eigentlich Weihnachten mies machen, der Grinch sogar Weihnachten klauen, indem er alle Geschenke und alles mopst in der Weihnachtsnacht. Und dann wird er aber vom Gegenteil überzeugt, also er wird überwunden, seine Muffeligkeit durch was? Nicht indem er jetzt alle Geschenke hat, nicht indem er allen, die Weihnachten versaut hat, was sein großer Plan war, sondern indem er Liebe erfahren hat. Da fängt plötzlich das harte Herz vom Grinch wieder an zu schlagen. Und plötzlich will er Weihnachten wieder retten und schenkt alle Geschenke zurück. Wir haben es im Predigttext gehört. Dort enthüllt uns der Text, dass unser Herr Jesus Christus eine göttliche Geheimwaffe hat, nenne ich sie mal. Eine göttliche Geheimwaffe. Die Geheimwaffe der Liebe. Die wohl effektivste Waffe in der Evangelisation der Welt. Denn nichts hat so sehr wirklich lang anhaltend Herzen verändert wie Barmherzigkeit und Liebe. Die Liebe Gottes bewirkt, dass wir bald wieder einmal Weihnachten feiern können in wenigen Tagen, weil Gott barmherzig zu uns war. Und vielleicht stutzen jetzt einige von euch, Liebe, das soll eine Waffe sein, das funktioniert das gar nicht, das passt gar nicht zusammen. Das Wort Liebe und Waffe, das geht nicht. Aber genau das ist mein Ziel, ihr Lieben, dass ihr stutzig werdet und ins Nachdenken kommt. Denn eigentlich habt ihr ja recht. Waffen und Liebe, das passt nicht zusammen. Waffen sind zerstörerisch und Liebe ist genau das Gegenteil. Aber so wie die Menschen Waffen einsetzen, um Länder zu erobern, so setzt Gott Liebe ein, um damit Herzen zu erobern. Aber das schafft Gott eben nur mit seiner göttlichen Liebe. Jesus spricht daher im griechischen Text von einer ganz besonderen Liebe. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Das Wort im Griechischen Agape. Ja, ich sehe ein paar Köpfe nicken. Diese Liebe ist anders als die geschlechtlich hingezogene Liebe, der Eros, oder diese freundschaftliche Liebe, Philia. Eros und Philia sind auch im Griechischen Begriffe für Liebe und die Griechen unterscheiden da ein bisschen besser als wir im Deutschen. Ne? Wir haben nur Liebe. Nun, warum ist es wichtig, da zu unterscheiden? Weil sich unsere Liebe oft auf Personen und ihre Eigenschaften bezieht, die ganz gewisse Qualitäten haben. Eine Person, die beispielsweise ja, gut aussieht, haben wir schon gehört heute, die sehr freundlich zu uns ist, die gut riecht, die mögen wir meistens lieber, haben wir weniger ein Problem mit. Wir fühlen uns mehr zu solchen Leuten hingezogen als zu unfreundlichen Menschen. Ganz menschlich. Aber das ist eben nicht die Liebe, von der Jesus hier spricht. Es geht hier nicht in erster Linie um das menschliche Gefühl, was wir ja im Herzen verorten, obwohl das auch hier oben stattfindet, Das ist aber eher Verliebtheit. Was Menschen heute oft mit Liebe bezeichnen, ist eigentlich eher so ein Verliebtheitsgefühl. Unser Herr zeigt uns hier ganz praktisch, wie göttliche und damit übernatürliche Liebe aussieht. Und zu dieser Liebe ist nicht jeder Mensch fähig. Klar, auch böse Menschen lieben ihre Kinder, Gangster. Sie sind in dem Sinne auch fähig zu lieben, ja. Aber was Christus hier von seinen Jüngern fordert und auch von uns, das braucht die ganz besondere Hilfe des Heiligen Geistes. Denn sie ist menschlich gesehen vollkommen unlogisch und aus der Sicht eines Gewaltopfers menschlich gesehen unmachbar und ungerecht. Gottes Liebe bringt uns nämlich dazu, barmherzig zu sein zu Menschen, die nicht freundlich zu uns sind. Und Barmherzigkeit setzt keine Gerechtigkeit durch. Und das wünschen wir uns ja eigentlich auch, dass Gerechtigkeit siegt. Wieso sollten wir gerade die Liebe, die uns Böses angetan haben? Das klingt eben nicht gerecht, nicht wahr? Und wenn uns Unrecht angetan wurde, da sind wir sehr bemüht, eine Wiedergutmachung einzufordern. Das können wir gut. Und doch sollen wir ganz gegen unsere Gefühle, rein aus unserem Willen heraus, uns dazu entscheiden, unsere Feinde dennoch zu lieben. Echt jetzt? Kann Jesus das wirklich ernst gemeint haben? Unsere Feinde lieben, denen Gutes tun, die uns Schlechtes wollen, die segnen, die uns verfluchen, für die beten, die uns beleidigen. Dem, der uns den Mantel nimmt, auch noch das Hemd dazugeben. Wenn uns jemand um Hilfe bittet, um Geld bittet, sollen wir ihm geben und dafür nichts zurückfordern. Wir sollen so geben, als ob wir es schenken. Wenn uns jemand bittet, etwas zu leihen. Und wenn wir Menschen begegnen, dann sollen wir an ihnen immer so handeln, wie wir es für uns selbst uns auch vorstellen und wünschen. Ne? Die goldene Regel. Echt jetzt? Das ist ja total selbstlos. Das ist ja unberechnend, eine solche Liebe. Und ich würde sagen, das ist überhaupt nicht passiv. Das ist sehr, sehr aktiv. Das braucht einen starken Antrieb, sowas umzusetzen. Aber warum fordert Jesus von uns so ein übermenschliches Verhalten? Wäre es nicht viel gerechter, wenn wir anderen immer so begegnen, wie sie auch uns begegnen? Ne? Gemäß dem Alten Testament, da hat Gott diese übermäßige Rache eingedämmt, indem er gesagt hat, nicht zu viel, nur Zahn um Zahn, Auge um Auge, nicht mehr. Wir wollen gerecht bleiben. Jesus sagt nein. Warum? Vers 33, da erhalten wir die Antwort Jesu. Und wenn ihr die liebt, die euch lieben, was für einen Dank erwartet ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, welche sie lieben. Denken wir an den Drogenbaron. Wenn wir nur die lieben würden, die uns auch zurücklieben, nur denen Gutes tun, die auch uns Gutes tun, nur denen leihen, die auch uns eine Gegenleistung erbringen können, dann wären wir nicht anders als die Welt. Und genau darum geht es. Wir sollen gerade als Christen ein anderes Verhalten an den Tag legen als die Welt. Und warum? Vers 35. Damit man uns Christen als Söhne, na keine Angst, da sind alle gemeint, als Kinder Gottes erkennt. An unserem so ungewöhnlich menschlichen und damit übernatürlichen Verhalten soll man erkennen, dass wir zu Gott gehören, zu dem Dreieinigen. Und dass wir seine Liebe nachahmen, die Liebe Jesu, die er uns vorgemacht hat. Wir sollen also einfach nur, Jesus und unseren himmlischen Vater nachahmen. Und das soll für uns Christen das Normalste der Welt sein. Dass wir andere kopieren, dass wir uns an Vorbildern orientieren, das ist wirklich ganz normal. Das sehen wir besonders an den Kindern, aber das gilt auch uns. Ich habe eine 2,5-jährige Tochter, die Ella, und das ist wunderbar zu sehen, wie die uns kopiert. Ja? Leider kopiert sie auch unser schlechtes Verhalten. Kinder kopieren ihre Vorbilder, und das gilt für Positives und Negatives. Das ist natürlich schön zu sehen, wie sie dann von alleine angefangen hat, Bitte und Danke zu sagen. Also wir haben es ihr natürlich vorher gesagt, dass sich das so gehört, ist klar. Aber dass man sie nicht immer darauf hinweisen muss, da fängt sie jetzt schon mit an. Das ist toll. Da freuen wir uns, dass unsere Vorbildfunktion funktioniert hat. Aber immer wieder gebraucht sie auch unschöne Worte. Ich weiß nicht, woher sie hat, du dummer Mensch. Dummer Mensch, dummer Mensch. Ich versuche das umzubiegen, indem ich sage, nein, nicht dummer Mensch, junger Mensch. Keine Ahnung, wo sie das her hat. Ah, wahrscheinlich von ihrem großen Bruder. Oder doch mal irgendwo bei uns aufgeschnappt. Ich weiß es nicht. Naja, da sehen wir, dass wir nicht immer gute Vorbilder sind. Ne? Unsere Kinder halten uns unseren Spiegel vor, wie wir selbst sind. Wie die Welt um sie herum ist. Ganz unfiltriert, hemmungslos. Und wir dürfen wiederum am Vorbild unseres himmlischen Vaters lernen. Und das lernen wir, indem wir auf Jesus blicken, weil er hat gesagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Wäre es nicht wunderbar, wenn uns die Menschen erleben und sagen, wow, ich weiß, von wem der herkommt. Ich weiß, von wem der abstammt. Ich weiß, von wem der geprägt ist in seinem Leben. Nämlich von Gott. Ich sage euch, umso glaubhafter wäre das Zeugnis, was ihr auch mit euren Lippen über euren Glauben und über Jesus und Gott äußert. Denn, ja, wir kennen alle den Spruch, wenn das Herz voll ist, das geht der Mund über. Vers 35, da steht es, denn Gott ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Ja, all das, was Jesus von uns in den Versen 27 bis 35 von uns fordert, das hat Gott selbst an uns Menschen schon getan. Das fordert er nicht einfach so, sondern da ist er selbst das Vorbild für dieses Verhalten. Und darum sagt der Apostel Johannes, im 1. Johannesbrief, Kapitel 4, ab Vers 9 auch, darin ist die Liebe Gottes zu uns geoffenbart worden, dass er seinen Sohn in die Welt gesandt hat, damit wir durch ihn leben. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Freunde, ein Wesensmerkmal der göttlichen Liebe ist also, dass er uns liebt, bevor er von uns zurückgeliebt wurde. Und für diese Liebe ging er mit seinem Sohn aufs Ganze. Und so kam es zu Weihnachten und zu der Geburt von Jesus. Jesus, Gott wurde Mensch, Gott wurde arm, damit wir reich werden. Darum geht es dann auch bei meiner Weihnachtspredigt. Und das, weil er uns liebt. In Bezug auf uns Menschen schrieb der Apostel Johannes wiederum, dass wer Gottes Liebe in Christus für sich persönlich erkannt und angenommen hat und daraufhin selbst anderen Menschen auf so selbstlose Art und Weise liebt, der liebt wie Gott. Und ist aus Gott geboren und erkennt Gott. 1. Johannes 4, Vers 7. Sprich, wer so übernatürlich liebt wie Gott, dem wurde geholfen. Das schafft ein Mensch alleine nicht. Denn eine solche göttliche Liebe entstammt einer anderen Welt. Wenn wir so lieben, dann wird das Wirken des Heiligen Geistes in uns sichtbar. Deshalb spricht man von Christen ja auch als von geistlich Wiedergeborenen, die mit der Hilfe des Heiligen Geistes plötzlich glauben und Gottes Handeln in der Welt sehen und dann auch selber versuchen, ganz anders zu leben, als sie bisher gelebt haben. Und immer wenn Christen auf so außergewöhnliche Art und Weise Gott lieben und Gottes Liebe weitergeben in der Welt, dann reagiert die Welt auf außerordentlich verwirrte Weise. In der Welt sind wir es eigentlich nicht gewohnt, eine solche Liebe zu erfahren. Da gilt das Gesetz des Stärkeren. Die Welt weiß darum nicht, wie sie mit Menschen umgehen soll, die jedes Unrecht, das ihnen angetan wird, mit Freundlichkeit erwidern. Eine solche Liebe wird daher nicht nur verwirren, sondern auch manchmal entwaffnen. Das macht die göttliche Geheimwaffe der Liebe so besonders. Unser Jesus Christus geht nun im Predigttext noch weiter und gibt uns ein weiteres Beispiel, wozu diese göttliche Liebe fähig sein sollte. Es ist eines der Ziele, wozu uns die göttliche Liebe befähigen soll. Vers 36. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Und unser Herr Jesus Christus wird in Vers 37 ganz praktisch. Wie zuvor mit der Liebe definiert er nun auch noch gleich, was er mit der Barmherzigkeit seines Vaters ganz praktisch meint. Kurz gesagt, erstens, richtet nicht. Zweitens, verurteilt nicht. Drittens, vergebt anderen. Wir sollen also barmherzig sein, weil unser himmlischer Vater zuerst barmherzig ist. Und er war eben auch uns gegenüber, dir gegenüber barmherzig, als du es noch gar nicht verdient hast. So nimmt uns die Barmherzigkeit Gottes regelrecht in die Pflicht, selbst auch barmherzig zu sein. Wir sind verpflichtet dem, der uns zuerst barmherzig gegenüber war. Weil uns in Christus all unsere Sünden vergeben sind, wenn wir ihm vertrauen, ihm glauben. Deshalb können wir überhaupt erst anderen barmherzig sein, wenn sie sich an uns versündigen. Denn sonst würden wir immer unser Recht und Wiedergutmachung einfordern. Das heißt, wenn sich jemand an dir versündigt, dich äußerlich oder seelisch verletzt, dann vergiss bei deiner Reaktion nicht, dass Gott dir auch schon vergeben hat, als du selbst schon ungerecht und hart gegenüber anderen Menschen und gegenüber ihm warst. Martin Hofmann, ein Missionar, der von unserer Gemeinschaft in Remels unterstützt wird, er sagte zu dem Thema einmal Folgendes: Gutes mit Bösem zu vergelten, das ist teuflisch. Gutes mit Bösem ist teuflisch. Gutes mit Gutem zu vergelten, das ist menschlich. Aber Böses mit Gutem zu vergelten, das ist göttlich. Und genau das ist es, was Barmherzigkeit ausmacht. Jesus möchte, dass wir mehr so handeln, wie es menschlich eigentlich nicht geht. Aber was könnte das ganz praktisch nun für uns bedeuten in unserem Alltag? Stellt euch vor, euer Nachbar kommt zu euch und möchte sich ein Werkzeug leihen. Oder ein Kilo Mehl. Oder sonst irgendwas. Oder Geld. Aber er bringt es nie zurück. Wie reagierst du dann? Reagieren wir wie die Welt, dann werden wir auf unser Recht pochen und dem anderen mal ordentlich die Meinung geigen, dass sowas nicht geht, das gehört sich nicht. In Deutschland nicht und in Ostfriesland erst recht nicht. Oder schauen wir uns ja mal die Debatten im Internet oder in der Politik an, wo man leicht, weil man nicht von Angesicht zu Angesicht kommuniziert, im Netz sich gegenseitig beschimpft, sich anfeindet, polemisch ist, also sehr aggressiv redet oder schreibt und man irgendwann gar nicht mehr miteinander reden will, dem anderen gar nicht mehr zuhören will, was der andere zu sagen hat. Schnell wird der andere dann in eine Schublade gesteckt. Na, wer sowas sagt, der muss auch so sein. Wie verhalten wir Christen uns da? Blasen wir ins gleiche Horn? Lassen wir zu, dass dieser Streit, ja, die sogenannte Klimagerechtigkeit oder Krieg in der Ukraine oder Israel, dass dieser Streit darüber in unsere Familien hineinkommt, in unsere Freundeskreise oder gar in unsere Gemeinden? Wie lief das vor ein paar Jahren mit der Corona-Krise zwischen den Geimpften und Ungeimpften? Muss da noch was aufgearbeitet werden bei euch? Gibt es immer noch verschiedene Lager? Wie reden wir miteinander, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind? Lassen wir uns stehen? Oder fordern wir, wie es die Welt heute fordert, nicht nur Toleranz, sondern immer auch Akzeptanz? Wie können und sollten wir reden, damit wir durch unser Reden das Herz des anderen gewinnen? Auch in einer Stresssituation. Stopp. Wie kann ich den anderen wirklich gewinnen? Mit welchem Ton, mit welchen Worten? Wie sollten wir uns verhalten, um dadurch ein Zeugnis von der Liebe Gottes zu geben? Wie können wir durch unser Reden und Handeln selbst unsere Feinde für Christus gewinnen? Haben wir darüber schon mal nachgedacht? Haben wir uns für diesen Ernstfall gedanklich gewappnet? Wie reagieren wir? Zumindest, wie wollen wir reagieren, wenn es auch in der Situation dann noch anders sein kann? Natürlich, es sind alle nur Menschen. Ich glaube, das geht nur, wenn wir der Liebe Gottes gemäß barmherzig, milde und nachsichtig mit unserem Nächsten, unserem Nachbarn oder unserem Arbeitskollegen und natürlich auch unseren Glaubensgeschwistern gegenüber sind. Nur auf diese Weise werden wir der Schadenfreude und der Gedankenlosigkeit des anderen den Wind aus dem Segel nehmen, sodass er stutzig wird. Warum reagiert er jetzt nicht so? Mir kam die Idee, man könnte hier, vorne hätte man auch, kam mir aber zu spät, so einen Versuch starten, den ich mal im Internet gesehen habe. Da holt der Redner eine junge Frau vor und sagt, so, beschimpf mich mal, leg mal los, beschimpf mich, ist okay, beschimpf mich mal. Und dann beschimpft sie ihn und er schimpft zurück. Und es nimmt kein Ende. Er schimpft und die schimpfen und es wird immer schlimmer, bis sie ihn so niedermacht, dass er... Ja. Und dann sagt er so, jetzt beschimpf mich nochmal. Und jetzt reagiert er ganz anders. Er reagiert bei jeder Beschimpfung, indem er etwas Freundliches über sie sagt. Oh, du siehst gut aus heute. Ich mag dein Auftreten. Und das hast du aber gut erkannt oder dies und er reagiert nur mit freundlichen Worten. Irgendwann stellt sie das Schimpfen ein, weil sie einfach nicht mehr kann. Sie kann nicht mehr aggressiv reagieren, weil wenn ihr ständig jemand freundlich gegenüber ist. Ein wunderbares Beispiel war das. Und vielleicht wird sich dein Gegenüber, wenn du so bist, irgendwann fragen, warum reagierst du so anders als die Welt? Warum bist du vielleicht immer so fröhlich in unserer chaotischen Krisenwelt? Und dann ist vielleicht der Moment gekommen, wo du deinem Nachbarn mal fragen kannst, darf ich dir mal erzählen, warum? Und dann kannst du das Evangelium auch mit Worten weitergeben.
Barmherzig zu sein kann manchmal aber auch ganz anders aussehen. Manchmal ist es besser, wenn wir jemandem nicht das geben, was er sich wünscht. Nicht das überlassen von dem, was er von uns haben will. Ich handle beispielsweise gegenüber einem Drogensüchtigen barmherziger, wenn ich ihm kein Geld gebe. Weil ich mit diesem Geld nur seinen bisherigen Lebenswandel weiter unterstützen würde. Aber wir sollten überlegen, wie man ihm anderweitig helfen könnte. Mit Essen, Kleidung, Barmherzigkeit, Freundlichkeit, einem kleinen netten Gespräch. Dass diese Menschen, wie gerade eben vorne, ne, gesehen werden, das ist ihnen manchmal das Allerwichtigste. Dass man ihnen freundlich Hallo sagt. Freundlich mal fragt, wie geht's? Frohe Weihnachtsfeiertage. Und wie schon so oft gesagt, barmherzig zu sein gilt auch für uns Christen untereinander. Wie schnell heißt es auch in der Gemeinde, oh, hast du schon gehört, was der wieder gesagt hat? Oder die? Und dann hat die aber so wieder gehandelt. Oder, ha, wollt die nicht hier beim Gemeindeputz mitmachen? Wo ist sie denn jetzt? Oh, nun kommt der schon wieder 10 Minuten zu spät. Merkt ihr nicht, dass der uns die Zeit stiehlt? Ach, wie so oft soll ich dem denn noch vergeben? Wie lange muss ich den denn noch ertragen hier? Ihr Lieben, was Gott von uns fordert, ist nicht leicht. Es ist schließlich göttlich. Aber es kann Herzen verändern, wenn wir es zumindest jeden Tag neu versuchen. Zumindest versuchen. Ja, das Schöne ist ja, dass wir auch darin noch nicht perfekt sein müssen. Dafür kam schließlich Jesus in die Welt. Er hat es perfekt gemacht für uns. Er war vollkommen barmherzig und sanftmütig und er war es auch stellvertretend für dich und mich. Darauf dürfen wir vertrauen, wenn wir merken, dass wir mal wieder lieblos waren. Und falls du dich jetzt nach der Vergebung und Barmherzigkeit Gottes sehnen solltest, weil du merkst, oh, heute früh, da war schon wieder was, dann geh doch heute noch im Gebet zu Christus und bitte ihn einfach um Vergebung für dein hartes Herz und für deine Lieblosigkeit. Bitte ihn, dass er dich verändern möge, dass Gott sich verherrlicht in deinem Leben. Ich bin mir sicher, wird sich deiner annehmen. Denn Gott erhört ein ernst gemeintes Gebet. Das hat er versprochen. Darum lasst uns gerade in der heutigen Zeit mit so vielen Krisen barmherzig miteinander umgehen. An der Liebe zueinander wird man uns als Christen erkennen, sagte Jesus. Denn gerade in Krisenzeiten, da gucken die Menschen ganz besonders darauf, wie wir Christen uns verhalten. Wie wir miteinander reden, wie wir mit anderen, mit unseren Mitmenschen umgehen. Dann wird unser Glaube auf Liebe und Barmherzigkeit geprüft. Ich weiß, das ist schwer, ich schaffe das auch nicht immer. Aber lasst es uns zumindest aus Dankbarkeit gegenüber Gott jeden Tag neu versuchen. Denn wie sagt der Apostel Paulus im 2. Philipperbrief, Kapitel 2, Abvers 6, seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Er, der in göttlicher Gestalt war, hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an. Ward den Menschen gleich und der Erscheinung nach als Mensch erkannt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz, ein besonderer Tod, besonders schlimm. Gott wurde aus Liebe zu uns, zu seinen Geschöpfen, selbst Mensch. Jesus verließ die Herrlichkeit, die Vollkommenheit, die perfekte Gemeinschaft, in der man nur sein kann. Er verließ die Allmacht der Trinität. Und er wurde ein kleiner, schwacher Mensch. Geboren in einem dreckigen, stinkenden, kleinen Stall. Kein Palast. dort geboren, wo Lämmer geboren wurden, die in Bethlehem gezüchtet wurden, für den Tempel, für das Opfer im Tempel. Und auch diese Lämmer wurden zur Sichtung, ob sie ein perfektes Opfer waren, ob sie keine Wunden, keine Störungen hatten, in Tücher gewickelt und dem Priester offenbart. Und da sehen wir die Übereinstimmung zu Jesus. Wer sich schon mal gefragt hat, warum ist Jesus in einem Stall geboren, warum in Bethlehem, das ist der Grund, das ist die symbolische Verbindung zu den Lämmern, die dort geboren wurden. Und zwar gezüchtet, um zu sterben für andere. Und das feiern wir in 3 Tagen wieder als Weihnachtsabend, wo Gott aus Liebe zu uns Menschen Mensch wurde. Er kam mit dem großen Ziel, um auch für dich zu sterben, all deine Schuld auf sich zu nehmen und dafür am Kreuz mit seinem perfekt gelebten Leben zu bezahlen. Und dadurch auch mit seinem Opfer vor Gott dich perfekt zu rechtfertigen. Spürst du diese Liebe Gottes, die in dieser Botschaft steckt? Dann lass dich durch sie verändern. Verändere nicht zuerst die Welt, sondern verändere zuerst dich. Lass Gott dich verändern. Und lebe aus dieser Botschaft heraus. Schöpfe aus ihr die Kraft für dein Leben in dieser chaotischen Welt, um zu lieben. Mit göttlicher Liebe. Lass uns noch gemeinsam beten. Herr, wir danken dir, dass du zu uns zuerst geliebt hast, dass du kamst schon vor so langer Zeit, dass du all die Versprechen erfüllt hast und Verheißungen, die du uns im Alten Testament gegeben hast, sodass wir auch wirklich glauben dürfen, dass der da kam vor 2000 Jahren, der verheißene Messias und Retter ist. Hab Dank, dass das Zeugnis in der Bibel glaubwürdig ist und dass viele für dieses Zeugnis ihr Leben gegeben haben, in Liebe, um andere Menschen von deiner Liebe zu überzeugen. Herr, gib uns auch diese Liebe. Wir preisen dich für diese Liebe. Wir loben dich, wir beten dich an, weil du ein Gott der Liebe bist. Vieles verstehen wir nicht in der Bibel, im Alten Testament. Aber wir vertrauen darauf, dass du Liebe bist, weil du es bewiesen hast am Kreuz durch deinen Sohn. Und diese frohe Botschaft, sie beginnt am Weihnachtsabend. Hab Dank, dass wir das bald wieder feiern dürfen. Und hilf uns zu dem, was Paulus im Kolosserbrief Kapitel 3, Vers 14 und 15 sagte. Über dies alles aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Und der Friede Gottes regiere in unseren Herzen, zu der wir ja auch berufen sind, in einem Leib und in Dankbarkeit. Amen. Jetzt lasst uns gemeinsam auf die Predigt reagieren mit dem Lied, was wir schon am Anfang gehört haben.
Einander begegnen wie du.